Ja, wann ist jemand unweise, wenn man sagt, er hat keinen Durchblick, er tappt im Dunkeln, er weiß nicht mehr, was eigentlich richtig ist, dann spricht man davon, dass jemand sich vielleicht unweise verhält und vielleicht dann auch ungünstige Entscheidungen trifft. Weihnachten, finde ich, ist ja unwahrscheinlich viel Licht. Gestern auf dem Heimweg kam an einem Haus vorbei, das war amerikanisch bunt geschmückt, also wirklich extrem. Viel Licht und trotzdem auf der anderen Seite, bin ich überzeugt, gibt es viel Dunkelheit, viel Schatten im Herzen der Menschen. Da nützen manchmal auch die äußeren Lichter nichts. Kurt Tucholsky hat mal über Weihnachten gesagt, die meisten Leute feiern Weihnachten, weil die meisten Leute Weihnachten feiern. Also man feiert Weihnachten, weil es dazugehört, weil es gute Tradition ist, weil es vielleicht für die Familie schön sein kann, nicht schön sein muss. Es wird ja immer als Fest der Liebe beschrieben, was auch nicht ganz falsch ist. Manche machen es eben aus diesem traditionellen Denken. Manche denken, Weihnachten dreht sich in erster Linie um Geschenke. Also Weihnachten wird ja sehr kommerzialisiert. Es gab mal einen schönen Tannenbaum, wenn ihr mal das erste Bild zeigt, da wird so, ach, das kommt, mit dem Tannenbaum kommt erst gleich, Entschuldigung. Aber ihr könnt das Bild trotzdem zeigen. Weihnachten strahlt nämlich Gottes Licht in die Welt. Ein Kollege von mir hat mal dieses Bild gezeigt, hier links. Das ist die älteste Glühbirne der Welt, das Centennial Light irgendwo in den USA. Das leuchtet seit über 100 Jahren, seit 1901 leuchtet die Birne. Ganz kurze Unterbrechung, als die Feuerwehr mal umgezogen ist und für ein paar Stunden Strom ausgefallen ist. Mit 60 Watt hat diese Kohlenfadenlampe begonnen. Heute brennt sie noch mit 4 Watt. Aber ihr seht hier, es gibt eine Live-Kamera, ich habe jetzt am 21.12. einmal geguckt, sie brennt immer noch. Also jetzt 117 Jahre lang die gleiche Birne, aber das Licht hat doch schon stark nachgelassen. Also die Leuchtkraft ist so ein bisschen verloren gegangen. Also ich denke, eine kleine Funzel im Vergleich zu dem, was Weihnachten an Licht wirklich bedeuten kann. Wenn man schaut, die Weisen, von denen wir heute hören, die folgen dem Stern am Himmel. Ein Stern ist schon immer viel heller durch das Licht, das er ausstrahlt, als jede Lampe es sein kann. Als die Leute einen Blick auf die Engel werfen dürfen, umstrahlt sie ein helles Licht. Und Jesus sagt von sich selber, er ist das Licht der Welt. Und wer ihm nachfolgt, wird eben nicht in der Finsternis tappen, sondern das Licht des Lebens haben. Ein Licht, das weitaus heller leuchtet als dieses Licht. Und darum möchte ich heute ein bisschen darüber nachdenken, wie das Licht von Weihnachten in unser Herz scheinen kann, wie wir ein weises Weihnachten erleben können, also nicht weiß mit scharfem S, sondern wirklich weiß, mit Verstand und Einsicht feiern können. Den Text dazu haben wir gehört. Ich habe drei Gedanken, die ich mit euch teilen möchte. Das erste habe ich mal überschrieben, Weise machen sich auf. Also Weihnachten, habe ich schon erzählt, hat viel mit Familie, Geschenken zu tun, mit Traditionen. Für manche ist am wichtigsten, was unterm Baum ist. Es gab mal eine Werbekampagne von Mediamarkt. Weihnachten wird unter der Krippe entschieden, also in der, da entscheidet sich anhand der Geschenke, ob Weihnachten ein gutes Weihnachten war oder nicht. Und jemand hat mal ein schönes, jetzt kommt das Bild mit dem Tannenbaum, die wahre Weihnacht ist nicht die wahre Weihnacht. Also der Kommerz Weihnachten ist nicht das, was Weihnachten ausmacht, sondern was wir daraus gemacht haben. Weise Weihnachten heißt, dass man sich eigentlich auf den Weg macht, herauszufinden, was Weihnachten bedeutet. Und da finden wir in der Bibel eben nicht diese weisen Personen, diese sogenannten heiligen drei Könige. Wir lesen nochmal, was wir von ihnen erfahren, Matthäus 2, 1 und 2. Bald nach seiner Geburt kamen Weise aus dem Osten nach Jerusalem und fragten, wo finden wir den neugeborenen König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal Gedanken gemacht habt, was man über die drei Könige in Anführungszeichen weiß. Relativ wenig. Hier steht nur, sie kommen aus dem Osten. Tertullian, ein Kirchenvater, hat im 2. Jahrhundert nach Christus geschlossen, dass es Könige sein mussten. Und zwar hat er das vermutlich aus dem Alten Testament. Da gibt es nämlich einen Vers im Alten Testament, wenn du einmal weitermachst, in Jesaja 60. Andere Völker werden von diesem Licht angezogen, ihre Könige eilen herbei, um den strahlenden Glanz zu sehen, der über dir aufgegangen ist. Also Tertullian hat wohl aus dieser Stelle geschlossen, dass das Könige gewesen sind. Warum drei? Im Text steht nirgendwas, dass es drei gewesen sind. Der Tertullian hat eben Schluss gefolgert, dass drei Geschenke gibt, Gold, Weihrauch und Myrrhe, werden es wohl drei Könige gewesen sein. Das war seine Überzeugung. Man muss wissen, wir wissen ja heute, wie die heißen. Das ist auch interessant, das steht nämlich auch nirgendwo in der Bibel. Im 6. Jahrhundert nach Christus ist plötzlich jemand aufgefallen, wie die drei Leute geheißen haben oder gehießen haben. Kaspar, Melchior und Balthasar, da waren die schon lange tot und konnten das weder bestätigen noch verneinen, dass die wirklich so hießen, aber seit dem 6. Jahrhundert haben die Namen bekommen. Und so heißen die bis heute. Wenn man in den Text guckt, steht da eigentlich im Griechischen das Wort Magoi. Magoi, daher kennen das Wort Magier. Und man vermutet, also zu Recht wahrscheinlich, dass diese Magoi Sterndeuter waren, Wahrsager. Das waren damals mächtige Menschen, die eben oft an Königshöfen angestellt waren, um die Herrscher zu beratschlagen. Die brauchten eben oft Sicherheit und hatten dann die Sterne befragt. Und die Magier waren sozusagen die Weisen ihrer Zeit. Solche Leute machen sich auf den Weg. Man muss wissen, in Jerusalem, in Israel waren diese Leute verachtet. Und zwar deshalb, weil Gott verboten hat, dass sein Volk sich mit Zauberern und Wahrsagern einlassen soll, weil sie ja Gott haben. Aber um solche Menschen handelt es sich. Man kann sich fragen, warum haben die sich überhaupt auf den Weg gemacht? Die kamen ja nicht aus Israel, sondern irgendwo aus dem Osten, wer weiß woher, aber es war wohl eine längere Strecke, vermutet man. Woher haben die das erfahren? Wahrscheinlich, weil es eben Weise waren, die viel gelesen haben, kannten sie auch die Schriften anderer Völker und haben also im Alten Testament gelesen, in 4. Mose, einmal weiterklicken, da ist die Rede von dem kommenden Messias, dem kommenden Retter. Ich sehe einen, noch ist er nicht da, ganz fern erblicke ich ihn, er kommt bestimmt. Ein Stern geht auf im Volk der Jakobssöhne, ein König steigt empor in Israel. Das haben sie gesehen und dann kam eben dieser besondere Stern und die Weisen haben die Schlussfolgerung gezogen, jetzt ist es soweit. Und sie sind diesem Stern gefolgt, sie haben sich auf den Weg gemacht, um herauszufinden, was dort geschieht. Sie kannten wenigstens das Land, ne? Ein Jakobssohn Israel, also die Richtung war klar und sie machen sich also auf den Weg und gehen los. Man muss wissen, für diese Weisen war das mit hohem Verzicht Einsatz verbunden. Die verlassen ja ihre Heimat, ihr Land, ihre Familien, müssen mit Kamelen reisen, vielleicht auch mit Schiffen. Auf jeden Fall war das eine längere Reise, nicht so wie wir mal kurz irgendwo hinfliegen. Das war für die wahrscheinlich eine Reise von mehreren Wochen, vielleicht Monaten, die sich auf den Weg machen. Irgendwohin, sie kennen den König ja nicht, haben nur diese Bibelstellen, vielleicht einen Impuls von Gott gespürt, machen sich auf den Weg. Und das ist ein hohes Risiko, wenn sie da ankommen, was werden sie finden? Ist das wahr, was sie gelesen haben, was sie vielleicht gespürt haben? Oder stehen die plötzlich irgendwo und da ist gar nichts? Also für sie viel Aufwand, auch nicht ungefährlich. Wenn es denn wirklich nur drei Könige war mit Gold, Weihrauch und Myrrhe, für Diebe und Räuber, ein gefundenes Fressen, sage ich mal. Was hat man lieber als eine reiche Karawane, die irgendwie durch die Gegend geht? Es war nicht ungefährlich, sich so auf den Weg zu machen. Interessant ist, warum Matthäus das so erwähnt, dass das Magier waren, also Magoi, dass das nicht beschönigt und sagt, das waren Könige oder irgendwie anders beschreibt. Matthäus macht das, glaube ich, weil er deutlich machen will, dass letztlich die Gesinnung der Menschen entscheidend ist. Die kriegen was mit, die lesen das, sie wollen es überprüfen und sie machen sich eben auf den Weg, um rauszufinden, ob da was dran ist. Ob das wirklich wahr ist. Wieso haben sie das gemacht? Zum einen wahrscheinlich, weil Weise immer das Interesse haben, vielleicht noch mehr Weisheit zu erwerben, aber auch vielleicht, weil sie gemerkt haben, dass ihnen doch noch irgendwas fehlt oder dass sie nichts verpassen möchten, dass sie Dinge überprüfen wollen. Jemand hat mal gesagt, Weisheit ist, wenn man sich selber nichts mehr weiß macht. Also wenn man sich selber nicht mehr einredet, ich habe alles im Griff, ich weiß alles, ich bin schon angekommen, sondern wenn man bereit ist, dazu zu lernen, vor allem vielleicht von Gott. Anhand der Geschenke, die sie nachher bringen, werde ich noch darüber reden, kann man schlussfolgern, dass die wirklich ein brennendes Herz hatten, rauszufinden, was da geschieht. Es wird am Anfang und am Ende das Wort anbeten benutzt. Also sie gehen schon hin, um den König anzubeten. Das macht man nicht bei jedem. Man fällt vielleicht vor Königen nieder, aber man betet die nicht unbedingt an, selbst damals nicht unbedingt. Also die hatten wahrscheinlich ein brennendes Herz, waren auf der Suche nach Wahrheit und die waren nicht zufrieden mit dem Konservenwissen, was andere ihnen erzählt hatten oder hätten. Die hätten ja sagen können, wir haben das jetzt mitgekriegt, wir warten mal 2, 3 Jahre, dann kommt schon einer vorbei, der kann uns erzählen, was da passiert ist, sondern die machen sich selber auf den Weg. Und ich finde, das ist für uns ganz wichtig, nicht mit dem zufrieden zu sein, was andere die über Gott erzählen, über Jesus zu erzählen, welche Erfahrungen andere gemacht haben, sondern sich selber sozusagen auf den Weg zu machen, sich selber zu bewegen, die Botschaft Gottes an mein Leben zu hören und nicht, was Gott jemand anderes sagt. Ich finde immer interessant, wenn ich manchmal gepredigt habe, kam manchmal schon jemand zu mir und hat hinterher gesagt, heute hätte die Person da sein müssen, die hätte das hören müssen. Das ist ja ganz nett, aber ich soll ja hören die Botschaft für mein Leben und nicht, was der andere hätte hören müssen. Das ist nicht meine Verantwortung. Ich finde interessant, dass die mit gut sozusagen nicht zufrieden waren, mit dem zu wissen, sondern die machen sich auf den Weg. Ich fand dazu eine schöne Geschichte, ich glaube von Max Lucado, wenn ihr einmal weitermacht, dieses Bild. Max Lucado, glaube ich, erzählt mal diese Geschichte von, wo er im Flugzeug sitzt und er für sich so überlegt hat, viele Menschen sind mit gut zufrieden. Also wenn man im Flugzeug sitzt und fliegt, ist man froh, wenn man einen guten Flug hatte. Wenn man im Gottesdienst ist, ist man zufrieden, wenn man einen guten Gottesdienst erlebt hat. Wenn man ein Weihnachtsfest hatte, es war vielleicht ein gutes Weihnachtsfest. Und dann erzählt er im Flugzeug, kommt ein kleiner Junge, er hört ihn eigentlich schon, bevor er ihn sieht und sagt, darf ich wirklich zu dem Piloten? Und der Pilot guckt aus dem Cockpit, damals ging das noch, da waren die Sicherheitsvorkehrungen noch nicht so streng, guckt aus dem Cockpit und sagt, wer hat mich da gerufen? Und der Junge ganz wild, ich, so wie wenn so ein Zweitklässler dem Lehrer etwas beantworten will. Und dann darf er zum Piloten ins Cockpit und darf diese Knöpfe sehen und mit dem Pilot sprechen. Und ihr könnt euch vorstellen, der kommt stolz wie Bolle aus dieser Pilotenkanzel zurück, strahlt übers ganze Gesicht. Und wenn man den Jungen gefragt hätte, wie der Flug für ihn war, hätte er gesagt, nicht gut, sondern der beste Flug überhaupt. Schön, dass wir mit diesem Flugzeug geflogen sind. Ich habe den Pilot gesehen. Ich habe wirklich mit dem Piloten gesprochen. Der war nicht zufrieden, am Ende zu sagen, der Flug war gut. Der wollte mit dem Piloten selber sprechen. Dem Piloten selber begegnen. Und ich finde das ein schönes Bild. Weihnachten lädt wieder neu ein, dem Piloten, also Gott selber zu begegnen. Sich selber auf den Weg zu machen. Manchmal sind wir vielleicht innerlich so ein bisschen vom Weg abgekommen oder manchmal auch hart geworden. Und Weihnachten ist die Einladung, sich wieder neu auf den Weg zu machen zum Pilot. Nicht zu sagen, ich bin zufrieden, wenn der Gottesdienst schön war, wenn meine Geschenke gut waren, wenn es vielleicht keinen Krach gegeben hat an Weihnachten, sondern wenn man sagt, ich bin Gott begegnet. Ich habe mich auf den Weg gemacht und ich habe Gott gesehen. Ein zweites kann man aus der Geschichte auch lernen, das weise Gott vertrauen. Da heißt es in Matthäus 2, Vers 9, siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Wisst ihr, das Interessante ist ja, der Stern war ja nicht nur für die Weisen sichtbar, sondern für alle Menschen. Alle Menschen konnten an den Himmel gucken und haben diesen Stern gesehen und hätten sich dann überlegen können, hat das eine Bedeutung? Heißt das irgendwas? Hat mir das was zu sagen? Und ich finde, da kann man so ein bisschen die Brücke schlagen zu heute, denn Menschen reagieren so verschieden wie in dieser Geschichte. Da ist die Rede zum Beispiel von Herodes, dem König, Herodes dem Großen, der war gegenüber der ganzen Geschichte ablehnend und feindlich eingestellt. Herodes der Große war ein sehr ambivalenter Mann, sehr zwiegespalten. Der konnte sehr gut sein. Der neue Tempel in Jerusalem, den hat Herodes der Große bauen lassen. Man weiß von Herodes der Große, als es eine Hungersnot gab in Jerusalem oder in Israel, hat er sein goldenes Essgeschirr einschmelzen lassen, um den Menschen Essen zu geben. Das war das eine Gesicht von Herodes dem Großen. Das andere Gesicht war, dass er furchtbare Angst hatte, seine Macht zu verlieren und daraufhin viele Menschen ihr Leben verloren haben, damit niemand ihm diese Macht nehmen konnte. Seine Frau Mariamne, seine Mutter, drei Söhne, alle mussten sterben. Manche haben gesagt, sie wären lieber sein Schwein als sein Kind, weil Schweine haben Juden ja nicht gegessen, dem ging es besser. Als der Herodes kurz vor seinem Tod war, ist er von Jerusalem nach Jericho gezogen und hat in Jericho die vornehmsten Menschen der Stadt verhaften lassen, mit fadenscheinigen Begründungen. Die Begründungen waren ihm egal, er war der König. Damit sie an dem Tag, wenn er stirbt, alle hingerichtet werden, weil er wusste, wenn er stirbt, wird keiner weinen, so weinen sie wenigstens um diese Leute, die an seiner Stelle sozusagen mitsterben müssen. So ein Mensch war das gewesen. Also sehr zwiespältig. Der hört diese Botschaft. Die Weisen kommen ja zuerst zu ihm nach Jerusalem, weil sie vermuten, der König, ist klar, kommt in der Hauptstadt zur Welt und nicht in Bethlehem. Sie kommen zu ihm und fragen ihn, wo ist der König? Und er kann es ihnen nicht beantworten. Er lässt die Schriftgelehrten befragen und er lässt sie hinziehen mit der Bitte, komm zurück. Und wir wissen, seine Ablehnung gipfelt darin, dass er den Kindermord zu Bethlehem befiehlt. Alle Kinder bis zu einem bestimmten Alter werden umgebracht. So Angst hatte er um seine Stellung. Herodes ist so ein Mensch, der dafür steht, neben mir gibt es keinen anderen König. Ich bin der Herr in meinem Leben. Und das gibt es auch heute noch. Viele Menschen, die sagen, ich brauche keinen anderen Gott, keinen anderen Herr, das bin ich selber. Manchmal kommen selbst Christen in so eine Position, wo sie sich so verhärtet haben, dass sie sozusagen selber nur noch entscheiden, was gut und richtig ist und vielleicht mich nicht mehr den Bogen kriegen, umzukehren, was sehr dramatisch ist. Die zweite Gruppe der Schriftgelehrten und Pharisäer, die finde ich fast noch tragischer, die waren nämlich im Prinzip gleichgültig. Wisst ihr, die haben den Stern auch gesehen, die kannten diese Schriftstellen, die ich euch vorher genannt habe. Und als Herodes sie fragen lässt, wo soll denn der König geboren werden, können die ihm sofort antworten, sagen sofort, in Micha steht, aus dir Bethlehem wird eben der Messias kommen, der Retter. Das können die ihm sofort beantworten. Und jetzt kommt das Traurige in der Geschichte und dann hört es auf. Stellt euch das vor, die, die sich am besten in der Bibel auskannten, die am besten Bescheid wussten, die alles wussten, haben das geringste Interesse zu prüfen, ob da was dran ist. Das kann ich eigentlich gar nicht verstehen. Da kann man eigentlich nur fragen, hattet ihr Tomaten auf den Augen, die Ohren, Petersilie drin, wie in Asterix-Comics? Habt ihr nichts mitgekriegt? Ihr habt es denen doch gesagt und geht selber nicht hin. Ruben hat das am 23. so schön gesagt, Jesus spricht ja zu den Pharisäern und hat gesagt, wir gleichen manchmal den Pharisäern am meisten. Und ich finde, er hat recht. Wisst ihr, manchmal kann es sein, dass Gott auch zu uns redet, wir kennen alles und sind nicht bereit, das ernst zu nehmen, uns auf den Weg zu machen, weil es uns manchmal vielleicht gleichgültig ist. Ich wünsche dir, dass du nicht gleichgültig bist, wenn Gott dir etwas deutlich macht. Und das kann man von den Heiden lernen. Wisst ihr, die Heiden, die Magier, die machen das anders. Als sie merken, sie sollen nach Bethlehem gehen, gehen sie nach Bethlehem, sie folgen dem Stern, machen sich also da auf den Weg, sind also bei ihm. Da heißt es, einmal weiterklicken, Matthäus 2, da sie den Stern sahen, wurden sie hocherfreut und gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria. Die sind in das Haus gegangen. Wisst ihr, viele Menschen bleiben an Weihnachten vor dem Haus stehen. Die machen manches mit, sehen vielleicht auch etwas von diesem Weihnachtsgeschehen, aber sie treten nicht in das Haus hinein. Sie bleiben auf Distanz. Und die Heiden sind uns hier ein Vorbild. Die gehen in das Haus und finden das Kind und wissen, dass sie Hilfe brauchen. Dass sie da jemanden finden, der ihnen helfen kann. Die sind nicht selbstgerecht. Die sind nicht zufrieden in ihrem Stolz, wie vielleicht der Herodes oder die Schriftgelehrten. Man kann manchmal Gefangener seines Stolzes sein, manchmal auch Christen, die stolz geworden sind. Man kann Gefangener seines Stolzes sein. Dass man dann manchmal weiß, ich brauche Hilfe, aber ich frage nicht um Hilfe. Ich bin manchmal entsetzt über Christen, auch über Christen, die das eigentlich wissen, aber wenn sie in Not sind, wenn sie wirklich ihre Ehe vielleicht kurz vorm Kaputtgehen ist, wenn in ihrem Arbeitsleben irgendwas nicht mehr weitergeht, wenn sie große Not haben, sie niemandem davon etwas sagen. Sie fragen niemand um Hilfe, manchmal noch niemals Gott. Ich finde, das sollte uns zu denken gehen, diese Heiden sind uns ein Vorbild. Die wissen, die brauchen jemand. Die sind nicht trotz ihres Wissens stolz geworden, sondern die gehen in das Haus. Ich habe euch da noch ein Bild mitgebracht, wenn ihr einmal weiterklickt. Jemand hatte so ein Bild gebraucht, wo er an der Bushaltestelle geht und er sieht so einen kleinen Jungen, der sieht den Schulbus kommen und er will einsteigen, dann plötzlich merkt er, dass seine Schuhbänder verknotet sind. Irgendeiner seiner Mitschüler hat ihm Streich gemacht, seine Schuhbänder zusammengeknotet. Und er kriegt langsam die Panik, weil der Schulbus kommt und er versucht, den Knoten aufzumachen, er kann es nicht. Und dann steht eben dieser Mann neben ihm und irgendwann, fast mit Tränen in den Augen, fragt er ihn, kannst du Knoten aufmachen? Und der Mann hilft ihm dann, er bekommt seinen Bus noch und kann fahren. Wisst ihr, diese Frage ist berechtigt. Diese Knoten in unserem Leben, das, was wir nicht aufgearbeitet kriegen, gibt es jemand, der die Knoten lösen kann? Und das Schöne ist, es gibt jemand. Jesus ist derjenige, aber es ist ihm wichtig, dass wir immer wieder zu ihm hineingehen, ihm vertrauen und sagen, Herr, ich brauche Hilfe, ich krieg's alleine nicht hin. Lass mich nicht so werden wie der Herodes, der sogar feindlich wurde. Lass mich nicht gleichgültig sein wie die Schriftgelehrten, sondern in dem Sinne, lass mich sein wie die Heiden, die voll Vertrauen einfach hineingehen und gar nicht wissen, was sie finden. Die stehen ja vor einem Stall, die dachten, sie werden einen König sehen und stehen eben vor einem ärmlichen Stall. Wisst ihr, an Weihnachten sind manche Menschen ergriffen, hat jemand gesagt, aber sie lassen sich nicht von Gott ergreifen. Ergriffen sein ist schön, ergriffen werden von Gott ist etwas anderes. Die Weisen, das finde ich schön, die blieben nicht Zuschauer, sondern die wurden Beteiligte. Und Weihnachten lädt uns ein, beteiligt zu werden, indem wir Gott eben neu unser Vertrauen schenken. Und das dritte und letzte, Weise beten an. Also jetzt stehen die in dem Stall, stellt euch vor, die gingen los, um den König zu sehen. Es ist die Rede von anbeten, jetzt stehen sie in einem ärmlichen Stall. Und sehen das, was vor ihren Augen ist, und jetzt drehen sie nicht um und sagen, wir sind am falschen Ort, das kann alles nicht stimmen, sondern man liest ihre Reaktion, und die finde ich sehr erstaunlich, sie fielen nieder, beteten es, das Kind an, taten ihre Schätze auf, schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Ich fand das mal sehr schön, vielleicht kennt ihr schon, jemand hat erzählt, wenn die drei weisen Frauen gewesen wären, hätte die ganze Geschichte wahrscheinlich anders ausgesehen. Zum einen wären die Weisen wahrscheinlich schon Monate vorher angekommen, weil sie früher nach dem Weg gefragt hätten. Männer tun sich ja manchmal schwer. Und er hat gesagt, die Frauen hätten wahrscheinlich viel praktischere Geschenke geschenkt für ein Baby. Die hätten wahrscheinlich geschenkt so eine Packung Stoffwindeln, die es damals gab, vielleicht eine Ziege, damit das Kind Milch bekommt und vielleicht so ein Waschbrett, damit man die Windeln auch waschen kann. Und sie hätten vor allem erstmal den Stall sauber gemacht, damit das Kind ordentlich und sauber in dem Stall liegt. Das klingt schön, aber es ist schon richtig, dass die Weisen diese Geschenke bringen, weil dieses Geschenk ein prophetisches Geschenk ist, ein Geschenk, das den Blick dafür weckt, wer denn da gekommen ist. Die Weisen schenken das Gold, weil sie wissen, dass dort der König der Könige liegt, dem alles Gold der Welt gehört, der selber reich ist, dem man eigentlich nicht schenken kann, was nicht wertvoll genug wäre. Also wenn wir Christen über Jesus nachdenken, dann wissen wir, in der Krippe liegt der König der Könige. Darum schenken die Gold. Das war aber das Kind kein praktisches Geschenk, sondern ein vorausschauendes Geschenk. Das ist ihr Geschenk. Der Archimedes hatte mal gesagt, man gebe mir einen festen Punkt im Weltall und ich werde die Erde aus den Angeln heben. Das Hebelgesetz in Physik haben wir vor allem mal irgendwann gelernt. Wenn nicht, haben wir gemogelt und es vorbeigedrückt. Wenn der Hebel lang genug ist, kann man fast alles bewegen. Und der Archimedes hatte eben von diesem festen Punkt im Weltall gesprochen. Und jemand hat gesagt, der feste Punkt im Leben von uns Christen ist Gott. Nur der ist in der Lage, wo wir unser Leben festmachen können. Und der kann dann alles bewegen. Das haben die verstanden. Christus ist der König. Dann schenken sie ihm Weihrauch. Auch das ist ein prophetisches Geschenk. Sie schenken ihm Weihrauch, weil Jesus der Hohepriester ist, der uns mit Gott versöhnt. Und im Tempel wurde dann eben viel mit Weihrauch damals gearbeitet, die Opfer teilweise mit Weihrauch dargebracht. Es ist auch ein Bild, dass das Kind dort der Messias ist, der sie von den Sünden rettet. Also der, der die Knoten auflösen kann in den Schuhen, der an Heiligabend, habe ich das Bild gebraucht, der diesen Knacks in der Welt aus der Welt schaffen kann, der wirklich helfen kann, der uns mit Gott versöhnen kann. Darum bringen sie ihm Weihrauch. Und Myrrhe bringen sie Jesus da, weil eben Myrrhe das Bild dafür ist, das wurde beim Einbalsamieren gebraucht von Toten. Und damit machen sie schon deutlich, dieses Kind wird eines Tages für uns sterben und einbalsamiert werden. All das steckt in diesem Geschenk. Das finde ich sehr eindrücklich. Darum beten die das Kind an. Darum haben die diese Geschenke mit. Die haben sie schon vorher ausgesucht und mitgebracht, weil sie schon vorher geahnt haben, was das für ein besonderes Kind ist. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Sie öffneten letztlich dem Kind ihr Herz und kehren, so nehme ich das an, das steht nirgendwo, aber das kann man daraus schließen, verändert zurück, weil sie eben den getroffen haben, von dem sie gehört haben und ihn auch angebetet haben. Ich habe ein Gedicht gefunden, das das sehr schön darstellt. Da hat jemand geschrieben, dass es keine Könige waren, die vor der Krippe knieten und dem Kind ihre Huldigung brachten, wissen wir, habe ich gerade auch erklärt. Und doch werden sie nicht zu Fürsten Gottes, zu Königen und Priester im Lager des Herrn, weil sie erkannt haben, gesehen haben, gefolgt sind. Eine neue Haltung gewinnt man im Knien und Anbeten durch ein einfältiges Herz, das im Stall den König findet. Das wünsche ich uns, dass wir an Weihnachten anbeten, vielleicht auch knien, mit einem einfältigen Herzen und in der Krippe wirklich unseren Herrn finden. Den König, den Priester, den Prophet, der für uns stirbt und für uns den Weg frei macht. Wir haben am Anfang die Frage gehört, was willst du Gott schenken? Merle hat sich entschieden, ein Herz zu malen. Kinder sind uns ein gutes Vorbild, haben wir gehört, das ist auch so. Was kann ich Jesus schenken? Was möchte ich ihm geben? Vielleicht mit dem Lied, das wir gleich singen, das stammt aus der Erweckungsbewegung im Minden-Ravensberger Land. Der Pastor Volkening, der hat in Jöllenbeck bei Bielefeld gepredigt, der war mitbeteiligt daran, dass im Minden-Ravensberger Land viele Menschen zum Glauben gekommen sind, in der Erweckungsbewegung gestartet sind. Bei uns an Heiligabend war es sehr voll, bei ihm war es fast immer voll. Die Leute standen mit Leitern von außen an die Kirche angelehnt, damit sie reingucken könnten und ihm zuhören konnten. Nicht nur, weil er gut predigen konnte, sondern weil Gott ihn gebraucht hat und er sich auch gebrauchen hat lassen und auch darum gebeten hat. Und viele Menschen haben dadurch Gott kennengelernt, sind zum Glauben gekommen. Wenn ihr heute ins Minden-Ravensberger Land fahrt, es ist teilweise immer noch ein recht frommer Landstrich in dieser Gegend. Also ich war ja in Bünde Pastor gewesen und von den Pfarrern, die dort waren, waren ganz viele in der bekennenden Kirche, gläubige Leute, mit denen wir total, also gut zusammenarbeiten konnten, wo man gemerkt hat, diese Erweckungsbewegung hat viel Frucht hinterlassen. Und da sind auch einige Lieder entstanden. Und die Lieder, die rufen eigentlich nach einer Antwort. Und wir singen ja auch gleich, mit den Hirten will ich gehen. Auch dieses Lied kommt aus Minden-Ravensbergener Land. Es wird manchmal als Kinderlied bezeichnet. Es steht auch in manchen Kinderbüchern drin. Aber eigentlich war es ein Erweckungslied, das Menschen herausfordert, sich mit den Personen der Weihnachtsgeschichte zu identifizieren und dann ihre Antwort zu finden. Und da heißt es über die Weisen: Mit den Weisen will ich geben, was ich Höchstes hab im Leben. Geb zu seligem Gewinn ihm das Leben selber hin. Vielleicht etwas, was wir Jesus neu schenken können, unser Herz. Wenn wir uns vielleicht von ihm entfernt haben oder verhärtet sind, sagen: Herr, ich schenke dir neu mein Herz. Ich wünsche dir und mir, dass wir uns neu auf den Weg machen, Mut machen lassen von den Weisen, nicht abhalten lassen von Dingen, die manchmal auch schwierig sind oder die Mühe kosten, sondern zu sagen: Ich mache mich auf, ich gehe mit den Hirten auch ins Haus hinein, ich bleibe nicht vor der Tür stehen und ich möchte Jesus ganz bewusst anbeten. Das wollen wir jetzt tun, indem wir dieses Lied als Anbetungslied ganz bewusst vielleicht auch singen. Ich lade euch auf jeden Fall dazu ein. Und wir können zu dem Lied ruhig einmal aufstehen und das miteinander singen. Mit den Hirten will ich gehen. Und dann kommt irgendwann die Strophe 3 mit den Weisen.